j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance.
Frankreich die Wahl zurückgeben. Das wollte Emmanuel Macron am Abend des 9. Juni 2024, als er überraschend die Nationalversammlung aufgelöst hat. An diesem 9. Juni vor 2 Jahren hatte der Rassemblement National die Europawahl mit großem Abstand gewonnen. Der Präsident wollte Klarheit, eine neue Mehrheit im Parlament, politische Handlungsfähigkeit. Und die Franzosen haben wenige Wochen später gewählt. Nur Klarheit kam dabei nicht heraus, sondern ein Parlament ohne absolute Mehrheit, ein Land aufgeteilt in mehrere politische Blöcke, Regierungen, die Mehrheiten suchen müssen. Und die Frage, ob Frankreich mit den politischen Regeln, die jahrzehntelang für Stabilität gesorgt haben, überhaupt noch zuverlässig regiert werden kann. 2027 müssen die Franzosen wieder wählen, diesmal einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Und dann, wenige Wochen später, mutmaßlich auch ein neues Parlament. Emmanuel Macron wird darüber nicht mehr entscheiden. Nach 2 Amtszeiten als Staatspräsident darf der erst 48-Jährige nicht noch einmal antreten. Aber mit ihm verschwindet nicht nur ein Präsident. Vielleicht endet auch eine politische Ordnung.
Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
La victoire est possible.
Et je serai ce président de la Constance.
Machtkampf um den Élysée. Ein Podcast mit Jakob Ross und Andreas Noll.
Ich bin Andreas Noll und zusammen mit Jakob Ross, der für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik aus Paris seit vielen Jahren auf die französische Politik schaut, werden wir von jetzt an, wenn es die Zeit erlaubt, alle 2 Wochen diesen politischen Machtkampf um den Élysée in den kommenden Wochen und Monaten begleiten bis zur Stichwahl am 2. Mai 2027. Uns interessiert dabei nicht jede neue Umfrage und nicht jedes taktische Manöver der Kandidaten. Wir wollen wissen, was verändert sich wirklich im Land und was erzählt uns dieser Wahlkampf über Frankreich, seine Institutionen und Politiker. Jakob, schön, dass wir heute mit diesem Langfristprojekt, von dem wir noch nicht wissen heute, wohin es uns führen wird, loslegen können. Aber das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Start.
Hallo Andreas, ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen und Monate.
Wir haben uns ja ein bisschen auch Dramaturgie überlegt und eigentlich würden wir an dieser Stelle direkt nach der Begrüßung jetzt mit unserem Élysée-Radar beginnen. Das machen wir künftig am Anfang jeder Folge. Ein kurzer Blick auf das, was sich seit unserem letzten Gespräch im Idealfall dann immer 2 Wochen im Wahlkampf wirklich verändert hat. Aber bei Folge 1 gibt es das naturgemäß natürlich nicht, weil es noch keine letzte Folge gibt. Und deshalb schauen wir zum Auftakt einmal nach Deutschland über die Grenze von Frankreich aus. Denn am vergangenen Sonntag hat ja die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fast 44% geholt, wurde deutlich stärkste Kraft im Parlament. Und interessant für uns ist, in Frankreich wurde das Ergebnis sofort auf die eigene Präsidentschaftswahl bezogen. Bei den Sozialisten spricht Olivier Faure von einer notwendigen Generalmobilmachung, Zitat. Gabriel Attal, der frühere Premierminister und Präsidentschaftskandidat der Macron-Partei Renaissance, nennt das Ergebnis ein ernstes Alarmsignal. Jean-Luc Mélenchon von der radikalen Linken liest daraus dagegen das Scheitern der zentristischen Politik in Europa sogar. Ja, und der Rassemblement National, der hält auffällig Abstand zur AfD schon seit einiger Zeit, mit der er noch vor wenigen Jahren im Europaparlament verbündet war. Jakob, was sieht die französische Politik da gerade, wenn sie nach Sachsen-Anhalt schaut? Deutschland oder eigentlich sich selbst?
Ja, ich glaube, auf jeden Fall verändert sich der Deutschlandblick sowohl in der Politik als auch in der breiten französischen Öffentlichkeit gerade. Ich habe wirklich in den Tagen nach der Landtagswahl am 6. September viele Zeitungstitel mir angeguckt und Libération titelte, also eine linke Tageszeitung, titelte mit einer Warnung vor dem Faschismus. In vielen anderen Zeitschriften und Zeitungen war diese Landtagswahl seitdem Thema und hat im Grunde genommen alle der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in Frankreich für die Präsidentschaftswahl warm laufen, denn wir sind ja noch im zum sehr frühen Zeitpunkt dieses Wahlkampfs zu einer Stellungnahme gezwungen gewissermaßen, weil es schon als sehr wichtiges Ereignis wahrgenommen wurde. Eine Ausnahme, wie du schon angedeutet hast, war Marine Le Pen, also eine sehr aussagekräftige Ausnahme. Und auch Edouard Philippe, muss man sagen, der auch keine unmittelbare Reaktion gezeigt hat, anders als andere Politiker der mittigen Parteien. Im Grunde für linke Parteien ist dieser Wahlsieg der AfD in Deutschland mit Bezug auf die eigene Präsidentschaftswahl eine erneute Warnung sozusagen, dass Rechtsradikale, Rechtsextreme, vielleicht sogar Faschisten vor der Tür stehen. Das ist natürlich ein altes und bekanntes Thema im Grunde genommen, gerade für Linksaußenparteien wie La France Insoumise. Für die Mitteparteien ist es eine Chance ein Stück weit, glaube ich. So habe ich jedenfalls viele Politiker der französischen Mitte empfunden, die eben darauf setzen, dass viele Wähler sich noch einmal dazu hinreißen lassen, überzeugen lassen, auf Stabilität und Kontinuität zu setzen. Auch das war ja der O-Ton zu Beginn, den du eingespielt hattest von Edouard Philippe. Und dann gibt es natürlich auf den Rechtsaußen in Frankreich zwei wichtige Parteien. Einmal den Rassemblement National, der sehr vorsichtig kommuniziert zu diesem AfD-Wahlsieg, tunlichst vermeidet, da irgendwie assoziiert zu werden. Dafür hat es auch innerhalb der Partei Kritik gegeben, das ist auch sehr spannend. Also auch im Rassemblement National toben unter der Oberfläche Flügelkämpfe. Es wird spannend sein zu sehen, ob das noch weiter an die Oberfläche durchbricht in den kommenden Wochen und Monaten. Und die zweite Rechtsaußenpartei, das ist der letzte Punkt, Reconquête von Éric Zemmour und seiner Partnerin Sarah Knafo, die Verbündeten der AfD auch im Europaparlament, die haben sich eben wie auch andere internationale Politiker, zum Beispiel aus der US-Administration oder aus Spanien oder Schweden, positiv zu diesem Wahlsieg der AfD geäußert.
Nochmal ganz kurz vielleicht zur Bedeutung. Du hast gesagt, in Frankreich wurde es ja stark rezipiert aufgenommen. Ich habe da am Wahlabend tatsächlich auch mal ein bisschen Le Monde, Le Figaro und so weiter angeschaut. Absolut überall auf Platz 1. So breit die Berichterstattung wie schon lange nicht mehr aus Deutschland. Also für meine Begriffe jetzt schon auch breiter, als wenn der Bundeskanzler in Paris ist zu Besuch und irgendwelche Arbeitsgespräche macht. Also da scheint wirklich ein Thema zu sein, was die Franzosen extrem beunruhigt oder interessiert.
Ja, und ich glaube, also in Deutschland wird häufig auch unterschätzt. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in der Berichterstattung über Frankreich, aber dass es eben trotzdem der Nationalsozialismus, die deutsche Besatzung Frankreichs, die damit verbundenen Verbrechen, 90 Jahre her sind, dass eben nach wie vor ein sehr wirkmächtiges Narrativ ist, was mit Deutschland verbunden bleibt, über eine Erinnerungskultur, wie wir die unsere haben, die es eben in Frankreich gibt, und dass das sehr schnell wieder nach oben kocht über solche punktuellen Ereignisse und dass eben jetzt zum Beispiel mit diesem Wahlsieg in Ostdeutschland, in einem verhältnismäßig kleinen Bundesland, dann solche Motive doch relativ schnell breiten Anschluss finden, so wie die Deutschen, wie wir, wirklich in den vergangenen Präsidentschaftswahlen schon häufig sehr nervös auf Frankreich und die französischen Präsidentschaftswahlen geguckt haben. Marine Le Pen geht jetzt in ihre vierte Präsidentschaftswahl. In ihre vierte. So wird sich, glaube ich, fürchte ich, eben sozusagen der französische Blick auf Deutschland entsprechend auch verändern, je nachdem, wie erfolgreich tatsächlich die AfD in den kommenden Monaten in den anstehenden Landtagswahlen und dann auch im nächsten Jahr, ich glaube kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich oder zwischen den zwei Wahlrunden steht zum Beispiel die Landtagswahl in NRW an, die sehr wichtig wird, eben der französische Blick auf Deutschland auch verändern. Und damit müssen die Deutschen, natürlich zuallererst die Politiker, aber ich glaube alle anderen auch, wieder umgehen lernen, denn das ist ein anderer Blick als den eben die Franzosen, Polen und andere ganz lange auf uns gepflegt haben.
Mit Deutschlandfeindlichkeit oder Deutschlandkritik kann man ja auch Wahlkampf und Politik machen, ne? Also Jean-Luc Mélenchon mit seinem Buch Der Bismarck-Hering ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber trotzdem wird immer wieder gerne zitiert. Sehr, sehr deutschfeindlich. Marine Le Pen auch damals, als der Aachener Vertrag unterschrieben wurde, da hat sie das auch thematisiert und antideutsche Ressentiments in Richtung Elsass geschürt. Also das ist schon eine Möglichkeit für Politiker auch immer noch im Jahr 2026, zumindest bei der ein oder anderen Klientel zu punkten.
Absolut, und das, und ich glaube, das wird uns so viel, kann man vielleicht vorab vorausschauen, uns über die nächsten Monate begleiten in Fragen der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik, der Kaufkraft, das Gefühl vieler Französinnen und Franzosen, international, aber auch im europäischen Vergleich abgehängt worden zu sein, mit niedrigen Löhnen, mit Problemen bei der Kaufkraft, jetzt insbesondere in den vergangenen Monaten, mit den hohen Benzinpreisen zum Beispiel. Und dass da dann natürlich der Blick nach Deutschland, das bei vielen Franzosen, das ändert sich auch gerade, aber immer noch als wesentlich erfolgreicher und stabiler wahrgenommen wird, dass das ein Blick ist, den man ausnutzen kann, wie du sagst, mit dem man punkten kann in der französischen Debatte.
Bevor wir jetzt das Thema Sachsen-Anhalt, AfD abschließen, müssen wir natürlich nochmal die Brandmauer ansprechen. In Deutschland gibt es diese Brandmauer, sehr umstritten zuletzt, gerade in dieser Woche wird viel darüber diskutiert. Die AfD kann sehr stark werden, aber solange eben andere Parteien nicht mit ihr koalieren, heißt das, ja, automatisch im Grunde genommen, wenn sie nicht die absolute Mehrheit erringt, dass sie eben nicht regieren kann. Frankreich funktioniert da anders. Da gibt es zwar diesen Front Républicain, die republikanische Front. Kandidaten ziehen sich dann zurück im zweiten Wahlgang. Wähler stimmen dann im zweiten Wahlgang für jemanden, den sie eigentlich gar nicht wollen. Aber das gilt vor allem bislang für Parlamentswahlen und am Ende der Präsidentschaftswahl jetzt im Mai, im zweiten Wahlgang, da stehen zwei Namen auf dem Zettel, auf dem Wahlzettel. Einer gewinnt und da gibt es keinen Koalitionsvertrag oder sowas, der eine Partei vom Élysée-Palast fernhalten kann. Bemerkenswert, das ist mir noch in dieser Woche aufgefallen, fand ich deshalb einen Satz von Gabriel Attal nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Sinngemäß habe ich mir das so notiert, der Schutzwall gegen die extreme Rechte allein ist noch kein politisches Projekt, hat er da gesagt.
Also es gibt wirklich fundamentale Unterschiede und dieses Attal-Zitat halte ich für sehr wichtig. Zweites Beispiel zu geben, Le Monde berichtete, ich glaube aus Magdeburg, unter anderem über Demonstrationen gegen die AfD, die für die Demokratie demonstrierten und wirklich extrem spannend aus meiner Sicht. Der Le Monde-Korrespondent oder der Redakteur, der die Überschrift verantwortete, setzte dieses für Demokratie in Anführungszeichen. Aus dem einfachen Grund heraus, dass eben in Frankreich auch der Rassemblement National kritisch beobachtet wird, insbesondere auch von Medien, aber eben meist vielleicht als antirepublikanisch eingeordnet wird, aber eben nicht als undemokratisch oder antidemokratisch, sondern als gewählte Partei im Grunde zum Parteienspektrum dazugehört. Das ist ein wesentlicher Unterschied und auch der Umgang eben mit der Partei selbst aus der Politik heraus, auch in der Verwaltung, auch das wird eine spannende Frage für uns sein. Beschäftigt mich in Paris mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten, wie sehr die Verwaltung sich tatsächlich aktiv auf ein Szenario vorbereitet, in dem Marine Le Pen die Präsidentschaftswahl gewinnt. Ich nehme es so wahr, dass es mehr und mehr Briefings gibt, dass es mehr und mehr Hintertürchen, haben wir es mal genannt, in der französischen Entsprechung zur Brandmauer gibt. Und im Grunde genommen auf allerhöchster Ebene ist diese Brandmauer sowieso seit Jahren Geschichte. Also wir haben ja begonnen mit der Auflösung der Nationalversammlung, dem O-Ton von Macron von 2024. Aber seit Beginn der Macron-Präsidentschaft haben sich alle seine Premierminister ausnahmslos mit Marine Le Pen oder Jordan Bardella getroffen. Mal nur einmal, mal mehrfach. Michel Barnier zum Beispiel hat Kabinettsentscheidungen mit Marine Le Pen abgestimmt. Das heißt, auch da vielleicht zu Beginn unserer Serie ein wichtiger Hinweis an das deutsche Publikum. Der Umgang mit Rechtsaußen, mit dem Rassemblement National in Frankreich ist wirklich ein völlig anderer, aus meiner Sicht jedenfalls, als der AfD in Deutschland. Deswegen sind diese Vergleiche immer mit Vorsicht zu genießen. Man sollte sie trotzdem machen. Ich glaube, da lässt sich auch eine Menge rausholen. Aber es sind eben doch zwei vollkommen unterschiedliche Länderkontexte. Es gibt ja auch jetzt eine aktuelle Diskussion, wieder Streit darum, wie damit umzugehen ist, dass der Rassemblement National in Frankreich keine Kredite bekommt für die Wahlkampffinanzierung. Aber das ist eben eine wesentlich rationalere Debatte. Es wird wesentlich weniger, also es wird natürlich politisch gegen den Rassemblement National argumentiert. Es wird aber nicht in Frage gestellt, dass der Rassemblement National grundsätzlich zu diesen Debatten, zum Parteienspektrum und zum demokratischen Wettbewerb dazugehört.
Dann machen wir jetzt einen Strich unter das Thema AfD für den Moment und schauen dann tatsächlich auf unsere Frage, die auch den Titel dieser Folge widerspiegelt. Wir wollen ja so ein bisschen das Spielfeld erklären dieser französischen Präsidentschaftswahl, die Ausgangslage für 2027. Und wenn man das jetzt mal, ich habe mir das hier so notiert, auf 4 Punkte reduzieren will, dann vielleicht sind das die 4 Punkte, die mir aufgefallen sind. Also der Präsident, habe ich gerade schon gesagt, Emmanuel Macron, 48 Jahre alt, aber er darf nicht wieder antreten, hat jetzt 10 Jahre lang regiert. Das Parlament ist ganz stark fragmentiert eben seit dieser Auflösung der Nationalversammlung im Juni 2024. Niemand verfügt dort im Parlament über eine absolute Mehrheit. Stärkste Partei ist der Rassemblement National. Die Sozialisten und die klassische, so will ich mal sagen, republikanische Rechte, die Frankreich jahrzehntelang regiert haben, die fünfte Republik dominiert haben, die sind stark geschwächt. Und, das haben wir gerade schon, oder du hast es gerade schon gesagt, der Rassemblement National startet eben nicht mehr als Außenseiter in diese Wahl. Marine Le Pen führt in den Umfragen, in allen Umfragen, und bemerkenswert ist inzwischen, ja, fast schon, würde ich sagen, die Stimmung bei ihren Gegnern. Gabriel Attal hat mir gerade schon mal erwähnt, er hat vor wenigen Tagen selbst eingeräumt, dass in den derzeitigen Umfragen niemand gegen sie gewinnt. Ne, wird ja immer nicht nur die aktuelle Stimmungslage von allen Kandidaten oder allen relevanten Kandidaten, sag ich mal, abgefragt in Frankreich, sondern dann gibt es immer diese Projektion, wer hat dann Chancen gegen Marine Le Pen zu gewinnen. Da werden dann die verschiedenen Konstellationen aufgezählt in den Umfrageinstituten, und bei keiner Konstellation hat Marine Le Pen aktuell Probleme. Das heißt natürlich nicht, dass wir wissen, wie Frankreich in 7 Monaten wählt. Da kann auch viel passieren. Deswegen werden wir auch viele Folgen von dieser Serie produzieren, hoffentlich. Aber es sagt etwas darüber, von welchem Punkt dieser Wahlkampf startet. Und gleichzeitig ist etwas anderes passiert, das vielleicht noch fundamentaler ist. Die Präsidentschaftswahl war in Frankreich jahrzehntelang eine ziemlich, ja, so habe ich es mir notiert mal, zuverlässige Maschine zur Herstellung politischer Macht. Frankreich wählt einen Präsidenten, den republikanischen Monarchen, wie man ja gerne sagt in Frankreich. Kurz danach wählen die Franzosen dann ein neues Parlament, und normalerweise bekommt der gerade gewählte Präsident dann eine Mehrheit auch im Parlament. Und seit der Verkürzung der Amtszeit des Präsidenten auf 5 Jahre und der Neuordnung des Wahlkalenders, das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her, war diese Logik noch stärker. Also Präsident wählen, Mehrheit wählen, 5 Jahre regieren, kann man sagen. Ja, und das alles funktioniert irgendwie seit 2022 nicht mehr. Macron wurde wiedergewählt, verliert aber kurz danach die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung 2024. Wir haben das gerade am Anfang ja noch mal schon mal erklärt. Versucht er dann mit der Auflösung noch einmal jetzt wirklich politische Klarheit herzustellen. Das Ergebnis ist wieder ein Parlament ohne absolute Mehrheit. So, und jetzt die Grundlagen für diese Wahl, Jakob. Ist damit irgendwie die Grundlogik der fünften Republik, die Charles de Gaulle 1958 gegründet hat, ist die kaputt? Präsident wählen, Mehrheit bekommen, 5 Jahre regieren, kann man das einfach ad acta legen?
Ob man es ad acta legen kann, da wäre ich mir noch nicht sicher, aber dass sie Stand heute und auch schon seit einer geraumen Weile kaputt zu sein scheint, darüber herrscht eigentlich große Einigkeit. Und eines der Probleme, vielleicht kann man damit anfangen, ist, dass die Verfassung der Fünften Republik eine Verfassung ist, die maßgeschneidert ist für diesen Kriegshelden, die überragende Figur der jüngeren französischen Geschichte, Charles de Gaulle, der ja wirklich Einzelkämpfer und Stimme des freien Frankreichs aus London beginnt, den Widerstand im französischen Weltreich aufzubauen, dafür sorgt, dass Frankreich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Platz am Tisch der Siegermächte bekommt, seinen Status als Großmacht erhalten kann, auch in der internationalen Politik, und der eben dann in Frankreich diese Verfassung der Fünften Republik auf den Leib geschneidert bekommt und die auch ausfüllen kann als überragender Präsident, der dazu dann noch Änderungen durchsetzt, zum Beispiel die Direktwahl des Präsidenten, die eminent wichtig ist, natürlich auch im kommenden Jahr. Und es gibt viele, viele Stimmen, die sagen, dass im Grunde genommen jeder Präsident seit de Gaulle und auch Präsidenten, die ähnlich wie bei uns große Kanzlerschaften hervorgehoben werden, François Mitterrand zum Beispiel als sozialistischer Präsident in den 1980er Jahren, dass diese Präsidenten alle gescheitert sind an den riesigen Fußstapfen von de Gaulle und diese Verfassung eben nicht ausfüllen konnten. Wenn wir jetzt ein Stück springen und in die Macron-Zeit gehen, dann ist es so, dass Emmanuel Macron durchaus ja mit dieser Logik begonnen hatte, 2017 mit einer sehr komfortablen Mehrheit in der Nationalversammlung seine Präsidentschaft begann, das erste Mandat. Diese Mehrheit dann aber 2022 bereits verlor, sich neue Verbündete suchen musste, beziehungsweise seine Premierminister gezwungen waren, für einzelne Gesetzestexte eben verschiedene Mehrheiten zu organisieren, also ein Stück weit in eine nicht Koalitionslogik, aber doch eine kooperativere Logik zu gehen, sich so ein bisschen an Deutschland zum Beispiel zu orientieren. und dass Macron dann nach dieser Wahlniederlage in den Europawahlen 2024 dann wieder in gaullistischer Manier sehr isoliert und alleine entschied, die Nationalversammlung aufzulösen und, wie er sagte, den Franzosen sozusagen die Entscheidung zurückzuspielen. Darauf hoffte doch wieder eine Mehrheit zu bekommen. Das ging gehörig schief, wie wir alle wissen. Seitdem war seine Fraktion noch bedeutend geschwächt. Ein Linksbündnis wurde zur stärksten Gruppe in der Nationalversammlung, der Rassemblement National, zur stärksten Einzelfraktion. Und so stehen wir heute vor einem Parteiensystem in Frankreich und auch einem Wahlkampf, der das widerspiegelt, der im Grunde genommen drei Blöcke abzeichnet. Einen linken Block, der aber auch, jedenfalls Stand heute noch, untereinander zerstritten ist. Ein Block der Mitte, der aber eher rechts, Mitte-rechts einzuordnen ist, jedenfalls aus deutscher Sicht. Und dann einen extrem rechten Block, im Grunde genommen den Rassemblement National, mittlerweile mit einer verbündeten Splitterpartei, die sich von den Républicains abgetrennt hat. Und es eben diese klassische Zweiteilung, die viele politische Systeme über Jahrzehnte geprägt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, die gibt es in Frankreich nicht mehr. Und dafür, und ich glaube, das ist auch wichtig, eingangs in dieser Serie darauf hinzuweisen, oder daran trägt eben Emmanuel Macron im Grunde eine große Mitschuld. Denn er hat ja ab 2016 mit der Gründung seiner Partei die Mitte-Rechtspartei Républicain, die Mitte-Linkspartei Les Socialistes, stark geschwächt, hat aus diesen Parteien Verbündete für sein Projekt gewonnen, das eben weder rechts noch links oder sowohl rechts als auch links sein wollte. Und heute stehen diejenigen, die sich anschicken, sein Erbe anzutreten oder ihm nachzufolgen, eben so ein bisschen in dieser Trümmerlandschaft der französischen Parteipolitik, in der es keine strukturierenden großen Parteien, von Volksparteien ganz zu schweigen, mehr gibt. Und das wird uns mit Sicherheit noch eine ganze Weile begleiten, eben der Versuch zum Beispiel eines Edouard Philippe, der eine eigene Partei gegründet hat, aber im Grunde in dieser Erbmasse von Macron auch sein Territorium hat, dass der ringt mit Gabriel Attal, den Generalsekretär und Parteichef der Macron-Partei Renaissance, und dass die beiden eben darauf hoffen, noch weitere Parteien aus der Mitte davon zu überzeugen, dass sie sich ihnen anschließen. Aber dass das gelingt, ist keinesfalls gesagt. Und Stand heute, wir nehmen hier Mitte September auf, kann es gut darauf hinauslaufen, dass eben Macron dann dieses Duell der Extreme folgt und mit Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise und Marine Le Pen für das Rassemblement National sich eben zwei Politiker gegenüberstehen in der zweiten Wahlrunde der Präsidentschaftswahl am 2. Mai 2027, die gar nichts mit Mitte zu tun haben, wirklich weit weg davon sind.
Lass uns noch mal ein bisschen in der Geschichte bleiben. Jetzt auch für diese erste Folge so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was dieser französische Präsident eigentlich in der 5. Republik, was dieses Amt ausmacht, diese Machtfülle etc. Du hast gerade gesagt, Charles de Gaulle hat sich die Verfassung da auf den Leib schneidern lassen. Er war dann der Einzige, der das als Kriegsheld dann auch entsprechend ausfüllen konnte und das Format hatte. Ich würde jetzt sagen, okay, es gab danach ja auch noch Präsidenten, die das zumindest halbwegs ausgefüllt haben. Wo man jetzt den Bruch sieht, sieht man ihn noch vor Chirac, nach Chirac, keine Ahnung. Aber Mitterrand ist vielleicht doch noch, gehört vielleicht doch noch zu den Präsidenten, die diesen, ja, die diese Machtfülle auch noch ausgefüllt haben und klug eingesetzt haben, würde ich mal sagen. Es gibt da irgendwie, ist mir gerade aufgefallen oder eingefallen, nochmal einen tollen Spielfilm über François Mitterrand, über die letzten Tage. Ich glaube, der heißt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Le Promeneur du Champ de Mars oder so heißt der. Wirklich großartiger Spielfilm über seine letzten Tage. Und da ist mir ein Zitat tatsächlich noch im Kopf. Da sagt er, also ist natürlich alles fiktional, ist jetzt nicht wie überliefert, glaube ich, von ihm. Ich bin der letzte große Präsident. Nach mir kommen nur noch Buchhalter.
Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.
Ist da was dran? Also ist das 95, dann kam Chirac. Ist das so ein Bruch, wo man sagen könnte, okay, danach hatten die Präsidenten, warum auch immer, vielleicht durch die europäische Einbindung, durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, Schulden etc., hatten die dann nicht mehr, ja, zwar auf dem Papier die Machtfülle, aber sie konnten es nicht mehr, konnten die PS nicht mehr auf die Straße bringen.
Also, wo man jetzt den Schnitt setzt, ist wahrscheinlich Geschmackssache und auch so ein bisschen persönlich und subjektiv, aber A, passt schon in diese Erzählung und in deine Verteidigung sozusagen Mitterrands, dass er ja als sehr revolutionärer Präsident angetreten war, viel versprach, wirklich auch große Angst ausgelöst hat. Heute wird ja häufig dieses Szenario eines RN-Wahlsiegs mit dem Wahlsieg von François Mitterrand, wird das verglichen, also diese Angst vor einem Präsidenten, der eben nicht reformiert, sondern wirklich eine Revolution sucht, der dann in die Koalition mit den Kommunisten auch ging, der aber interessanterweise eben in den großen staatsmännischen Fragen, Sicherheits- und Außenpolitik sehr stark auf der gaullistischen Linie blieb, also so, dass heute in Frankreich immer von dem gaullo-mitterrandistischen Konsens die Rede ist, also von rechts nach links, dass eben in bestimmten Fragen zum Beispiel in der Nukleardoktrin es keine parteipolitischen Dünkel gibt, sondern es wirklich eine französische Tradition gibt, ungebrochen seit Jahrzehnten. Der zweite Punkt, und das sprachst du auch schon an, ist vielleicht tatsächlich die europäische Einigung, die unter Mitterrand nochmal sehr stark vorangeschritten ist. Vertrag von Maastricht 1992, die Verhandlungen davor, die Handlungsfreiheit auch des französischen Präsidenten bedeutend eingeschränkt haben. Und so wie du auf den Film rekurrierst, kommt mir jetzt ein Buch in den Sinn von Nicolas Rousselier, der die Geschichte der französischen Exekutive erzählt, von der französischen Revolution schon bis heute, und der auch damit endet, und das Buch ist jetzt ein paar Jahre alt, dass er sagt, diese Verfassung der Fünften Republik mit einem überragenden Präsidenten, die passt nicht mehr in die Zeit, die passt weder in eine Europäische Union, in der Frankreich eben wesentlich weniger nationale Spielräume hat, die passt aber auch nicht in eine globalisierte Welt, in der Frankreich eben nicht mehr währungspolitisch unabhängig ist, in der Frankreich nicht mehr außenpolitisch eigenständig agieren kann, wie das eben in den 50ern oder 60ern zu Zeiten de Gaulle der Fall war. Ich glaube, damit muss sich Frankreich eben über die Figur des Präsidenten hinaus arrangieren. Das ist eine ganz wichtige Frage für die französische Politik, aber ich glaube auch für die französischen Wähler. Also damit zurechtkommen, dass man eben nicht mehr diese heroische Fünfte Republik im Grunde mit Leben füllen kann. Und das Spannende ist eben, dass seit Jahren über große Reformprojekte diskutiert wird. Auch Macron war 2017 mit vielen Ideen angetreten, die aber dann recht schnell im Sande verlaufen sind. Und dass der Einzige, der heute wirklich relativ klar definiert, eine andere Republik aufzeigt und eben häufig auch über die Sechste Republik redet, der Linksaußenchef Jean-Luc Mélenchon ist, der wirklich ein gesellschaftspolitisches Projekt damit verknüpft, ein Angebot auch an die Franzosen, aber auch außenpolitisch eben ganz neue Wege gehen will. Und das ruft in Deutschland, in vielen anderen Partnerländern Frankreichs große Sorgen hervor. Aber man muss eben sagen, dass er der Einzige ist, der da tatsächlich innovativ Alternativen aufzeigt. Und dass alle anderen, gut, dass der Rassemblement National mit Sicherheit auch, aber weniger tatsächlich als LFI, aber dass die Mitteparteien im Grunde mit einem Weiter-so werben. Frankreich aber weiß, dass ein Weiter-so nicht funktionieren wird, weil eben in den vergangenen Jahren, glaube ich, doch letzter Gedanke deutlich geworden ist, dass diese Fünfte Republik, die so stark auf den Präsidenten zugeschnitten ist, mit einem relativ schwachen Parlament, mit keiner ausgeprägten Kompromisskultur, eben ohne klare Mehrheiten, wirklich nicht gut funktioniert.
Jetzt kann man natürlich sagen, die Fünfte Republik ist am Ende. Klingt natürlich auch schön dramatisch. Ich versuche jetzt einfach mal die Gegenposition einzunehmen und sage, stimmt wahrscheinlich nicht, denn diese Republik, die Fünfte Republik, hat 68 überstanden locker, hat Cohabitation überstanden mit Chirac in den 80er Jahren unter Mitterrand, Präsident Mitterrand. Die hat ja auch Massenproteste gut überstanden, sogar die Gelbwesten hat die Fünfte Republik überstanden und die Verfassung funktioniert ja weiterhin. Der Präsident ist im Amt, das Parlament arbeitet. Frankreich verabschiedet Gesetze und sogar Haushalt. Wobei der Haushalt für 2027, da wissen wir noch nicht, ob der verabschiedet wird oder wie der verabschiedet werden wird. Also vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ist das wirklich eine Krise der Fünften Republik oder ist es schlicht eine Krise des französischen Parteiensystems?
Also ich würde tatsächlich bei der Position bleiben, dass es eine Krise der Fünften Republik ist, die aber im Grunde genommen nicht darauf hinauslaufen muss, dass diese Fünfte Republik sozusagen abgeschafft oder ersetzt oder erneuert wird. Denn das, was zum Beispiel der Rassemblement National mit Blick auf die EU fordert, ist ja eine Rückkehr zu einem System von einer Union der Nationalstaaten, die eng zusammenarbeiten, aber eben viel wesentlich weniger in die nationale Politik, auch in die nationale Rechtsprechung eingreifen. Also etwas fordert, das im Grunde dieser Verfassung wieder stärker entspricht und, wenn man es so lesen möchte, auch wesentlich stärker der gaullistischen Sicht auf europäische Zusammenarbeit entspricht. Das heißt, es ist, glaube ich, heute nicht gesagt, dass die Fünfte Republik unbedingt zu einer Sechsten wird. Es kann auch sein, dass sich die internationale Politik wieder in eine Richtung bewegt, in der die Fünfte Republik wieder besser funktioniert. So ein bisschen ja, auf deine Gegenposition einzugehen. Ich glaube schon, dass auch die Franzosen und nicht nur die Politiker, auch viele Bürger gerade in Krisensituationen dann doch häufig sich ganz froh zeigen, dass sie eben diesen übermächtigen Präsidenten haben, der sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Also ich habe häufig gehört, zum Beispiel im Blick auf die Covid-Pandemie, die Grenzschließungen, die entsprechenden Maßnahmen, an denen es auch in Frankreich wirklich viel Kritik gegeben hat, aber dass doch da in solchen Momenten Frankreich jedenfalls einen sehr leistungsfähigen und krisenfesten Staatsapparat hat, der eben wesentlich geschlossener reagiert, auch in außenpolitischen Krisen, über die nukleare Abschreckung zum Beispiel, aber auch über die Entsendung von Soldaten ins Ausland, als der deutsche Staat, der ja im Grunde jedenfalls teilweise in seiner Identität so aufgebaut ist, dass er eben eine Machtverteilung hat und eben nicht diese konzentrierte, personalisierte Macht einem Mann oder einer Frau in Zukunft gibt. Das heißt, ja, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die Fünfte Republik ist in der Krise. Die Verfassung der Fünften Republik ist in der Krise. Das zeigt ja zum Beispiel auch ein Gedanke, dass in den vergangenen Jahren ganz viele Politiker Volksentscheide angekündigt haben, die dann aber nicht umgesetzt wurden. Aber das schwebt wirklich durch die französische Debatte. Alle rechnen damit. Frage ist, wer es am Ende macht und wie vor allem. Das nicht heißen muss, dass der oder die nächste Präsidentin tatsächlich diese ganze Verfassung ja über den Haufen wirft und völlig neu denkt, sondern dass sich auch der europäische Einigungsprozess in einer Krise befindet und nicht gesagt ist, dass wir nicht uns wieder auf eine Welt hin entwickeln, in der der Nationalstaat und damit auch diese Verfassung der Fünften Republik wieder relevanter und zeitgemäßer werden.
Diese Referenden, diese Volksentscheide, das haben ja viele Präsidenten und auch viele Präsidentschaftskandidaten immer wieder gesagt, dass sie das stärker wieder einführen. Warum ist das aus deiner Sicht bislang nicht geglückt? Warum hat das Macron zum Beispiel nicht gemacht?
Also ich habe mich häufig gefragt, denn Macron, auch da sind wir wieder bei deinem Einspieler zu Beginn, Macron ist definitiv niemand, der das politische Risiko scheut. Also und gerade jetzt, wo er nicht mehr wiedergewählt werden kann, hatte ich persönlich, ich habe es auch oft geschrieben in Analysen, damit gerechnet, dass er noch einen Volksentscheid ansetzt, diese ja letzte Patrone im Grunde genommen auszuspielen, nachdem er alles andere ausprobiert hat. Ich glaube, er hat 2024 in seinen Neujahrswünschen auch wirklich angekündigt, ja, konkret. Mehrere seiner Premierminister, ich glaube Attal und Bayrou, bei denen bin ich mir ziemlich sicher, haben es auch getan. Bayrou hat sogar mal vorgeschlagen, den französischen Haushalt per Volksabstimmung zu beschließen, was, glaube ich, wirklich für große Panik hier in Paris gesorgt hat. Ja, warum es am Ende nicht umgesetzt wird, habe ich keine richtig gute Erklärung. Die einzige ist der letzte Volksentscheid in Frankreich, jedenfalls auf nationaler Ebene, der bedeutende, dass der aus Sicht derjenigen, die ihn angesetzt haben oder die den Prozess auch ein Stück weit ins Werk gesetzt haben, schiefgegangen ist. 2005 die Abstimmung über die europäische Verfassung, die eben von einer Mehrheit der französischen Wählerinnen und Wähler abgelehnt wurde. Der Lissabon-Vertrag setzte dann wichtige Inhalte der europäischen Verfassung trotzdem gegen diesen Mehrheitswillen. Und das hat in Frankreich links wie rechts der Mitte übrigens einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack bei vielen Menschen hinterlassen, der, glaube ich, heute tatsächlich auch immer noch im Hintergrund eine Rolle spielt. Und diese Chiffre 2005 und der Verrat an Mehrheitswillen in diesem Referendum, der wird auch von Jean-Luc Mélenchon, der daraufhin ja erst den Parti Socialiste verlassen hat, seine eigene Partie de Gauche gegründet hat, und auch von Marine Le Pen eben immer wieder zitiert. Und das wissen natürlich Politiker wie Macron, das wissen Politiker wie Bayrou. Ich glaube, dann steht am Ende doch immer die Sorge im Raum, dass eben vielleicht nicht über die Frage abgestimmt wird, die da im Referendum gestellt wird, sondern dass dieses Referendum genutzt wird, sich zu revanchieren bei der politischen Klasse, die eben damals beim letzten Mal, und seitdem hat es kein Referendum mehr gegeben, aus Sorge vor solchen Prozessen, das nicht respektiert hat.
Du hast ja gerade gut erklärt, dass diese Verfassung der Fünften Republik eben ja diesen einen Menschen im Élysée-Palast eben so viel Entscheidungsbefugnis zubilligt und so viel Macht zubilligt. Also das Ding soll Entscheidungen, politische Entscheidungen produzieren. Und wir in Deutschland haben diese Koalitionstradition. Bei uns läuft alles über mehrere Ebenen und es wird alles vorverhandelt. Und am Ende, gut, ist der Kompromiss, den man dann gefunden hat, vielleicht auch tragfähiger. Aber es dauert eben, wenn wir jetzt mal auf 2027 blicken und dann nochmal vor dem Hintergrund, da soll jetzt einer sitzen oder eine sitzen, die dann Entscheidungen produziert. Frankreich wählt jetzt diesen neuen Präsidenten, diese neue Präsidentin. Millionen Menschen geben dieser Person dann unmittelbar ihre Stimme, also wirklich eine sehr klare demokratische Legitimation. Wenige Wochen später, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, so wird es ja dann kommen, wird die Nationalversammlung neu gewählt. Der neue Präsident, die neue Präsidentin wird die Nationalversammlung auflösen. Und wieder, sagen wir jetzt einfach mal, gibt es keine Mehrheit für das Programm des gerade gewählten Präsidenten. Was dann?
Ja, sehr gute Frage, die, glaube ich, auch gleich in der ersten Folge gestellt werden muss, denn ich habe in vielen Gesprächen, die ich hier geführt habe, die wird es wahrscheinlich genauso gehen, gehört, dass egal, ob man Philippe für den Favoriten in der zweiten Wahlrunde hält, Stand heute, oder Le Pen oder vielleicht sogar Mélenchon, gibt es auch einige, dass niemand damit rechnet, dass einer dieser Kandidaten dann tatsächlich in der Legislativwahl die entsprechende absolute Mehrheit in der Nationalversammlung auch gewinnen würde. Was uns im Grunde genommen in einer ähnlich verfahrenen Situation verbleiben lässt, wie sie heute in Frankreich der Fall ist, nochmal, glaube ich, potenziert, wenn wir von einem Wahlsieg der Extreme ausgehen, sowohl links wie auch rechts außen. Denn dann in die Verhandlungen zu gehen, einen Haushalt durchs Parlament zu bringen oder aber auch die großen Wahlversprechen und die wilden Wahlversprechen, gerade vom Rassemblement National und von La France Insoumise, eben gesetzgeberisch zu verabschieden, wird dann extrem schwierig. Und deswegen glaube ich schon, dass diese institutionelle Krise, vielleicht auch der Fünften Republik in Frankreich, über die Wahl hinaus aktuell bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass das mit der Wahl zu Ende ist. Der Rassemblement National träumt so ein bisschen davon, Marine Le Pen träumt davon, eben relativ flott über Volksentscheide sich dann eine Legitimität aufzubauen, vielleicht sogar bevor diese Legislativwahl stattgefunden hat. Also wirklich, auch da muss man dazu sagen, sehr stark in der gaullistischen Tradition. De Gaulle war definitiv kein Fan des französischen Parlaments, gerne von Politicien, also Polithündchen gesprochen, hat im Grunde genommen immer das Volk oder die Beziehung zum Volk, zum Souverän als direkte Beziehung empfunden, nicht als repräsentativ und über das Parlament. Ja, dass man in diese Richtung zurückgeht. Und ich glaube auch Jean-Luc Mélenchon wird ja häufig als Volkstribun beschrieben, der sehr stark davon lebt, auf Massenveranstaltungen mitreißende Reden zu halten. Auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da im Falle seines Wahlsiegs oder jedenfalls, wenn er ja eine entscheidende Rolle im Wahlkampf spielt, nicht so sehr um das Parlament gehen wird. Was aber mit Blick auf die Verfassung alles nichts daran ändern kann, dass man diese Mehrheit braucht in der Nationalversammlung, Haushalte zu verabschieden und auch mit Zweidrittelmehrheit braucht, viele der Wahlversprechen umzusetzen, die diese beiden Parteien versprochen haben.
Wäre das dann der Moment, wo man dann wirklich mal auch Regeln ändern müsste, wenn es so kommt? Also ich kann mich noch daran erinnern, unmittelbar nach dieser vorgezogenen Parlamentswahl 2024 habe ich mit Joseph Deweck, also Politikwissenschaftler, Analysten, der in Paris kennen wir ja auch, lebt, gesprochen im Deutschlandfunk. Er war sich damals relativ sicher, dass dieses deutsche Modell mit den Koalitionsverhandlungen jetzt so langsam nach Frankreich rüberschwappt und dass die Parteien eigentlich gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Ist dann ja nicht so gekommen, sondern die Fronten sind heute genauso verhärtet wie 2024. Also wir haben weiterhin das Paradox, das Amt des Staatspräsidenten verspricht die Macht, die Präsidentschaftswahl, wenn man so will, verspricht Entscheidung, ne? Da sitzt jetzt jemand im Élysée-Palast, der kann entscheiden, aber dann kommt die parlamentarische Realität und die relativiert dann anschließend. Und wenn das kein vorübergehender Zustand ist, dann stellt sich doch dann wirklich zwangsläufig die Frage, muss dann in dem Moment, also wenn das jetzt nochmal passiert, nachdem dann auch ein neuer Kandidat da im Élysée-Palast einzieht und die Ära Macron beendet ist, müssen dann nicht die politischen Regeln wirklich verändert werden?
Definitiv. Und also ich glaube auch, dass viele Politiker und auch Wahlkämpfer, die sich jetzt Chancen ausrechnen, im Grunde das schon im Hinterkopf haben, dass diese Spielräume einmal durch fehlende parlamentarische Mehrheiten sehr stark eingeschränkt werden und zum anderen, und auch darüber werden wir sprechen, in weiteren Folgen durch die Haushaltslage, dass also dieser Wahlsieg vielleicht am Ende weniger wert ist, jedenfalls was den politischen Handlungsspielraum und das Umsetzen der eigenen Wahlprogramme angeht, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es auf ein deutsches Koalitionsmodell jedenfalls kurzfristig hinausläuft. Dafür wird auch heute und auch im Wahlkampf viel zu sehr Positionen gekämpft von Leuten, die im Grunde genommen wissen, dass sie zusammenarbeiten müssten oder werden müssen. Beispiele Gabriel Attal, Edouard Philippe. Wenn man Philipp folgt, auch Bruno Retailleau von Les Républicains, die im Grunde genommen als Einzelkämpfer alle keine Chance haben, in die zweite Wahlrunde zu kommen. Und doch ist diese politische Kultur in Frankreich noch immer so sehr eine Personenkultur, eine Kultur, die sich eben gar nicht so stark um Parteien dreht, Parteiapparate, sondern tatsächlich um diese Idee eines politischen Genies, der mit seinen Ideen vors Volk tritt, überzeugt und dann eben gewählt wird. Dass das sehr schwierig ist, dem deutschen Modell, was häufig tatsächlich, und das wird Joseph damals auch gemeint haben, in den Debatten ja in Frankreich zitiert wurde. Also es wurde ganz häufig gesagt, wir müssen Deutscher werden.
Ja, ja, absolut.
Wir brauchen Koalitionsverträge. Wir dürfen.
Ich glaube, Macron hat das auch sogar so ähnlich gesagt, ne? Er hatte ja dann auch irgendwie mal, ich glaube, im Norden von Paris hat er dann unmittelbar nach der Wahl alle Parteiführer versammelt zu so einer Klausur und wollte die dann zur Zusammenarbeit bewegen.
Ja, und trotzdem war es Macron, der die Auflösung der Nationalversammlung mit den Worten kommentierte, er habe der französischen Politik, Parteipolitik, eine entsicherte Granate zwischen die Beine geworfen, was ja jetzt nicht so richtig gut zu dieser Kompromisskultur dann passt. Und ich glaube, dass tatsächlich das die französische politische Kultur einfach ist, ob man es mag oder nicht. Aber es ist keine Kompromisskultur, es ist eine sehr konfrontative, eine sehr personifizierte Kultur. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so mir nichts, dir nichts ändern wird. Genauso wenig wie in Deutschland jetzt von einem auf den anderen Tag ein Kanzler durchregiert und plötzlich überhaupt nicht mehr darauf Acht gibt, was der Koalitionspartner tut, was im Bundestag beschlossen wird, was die Ministerpräsidenten machen. Das sind ja über Jahrzehnte gewachsene Kulturen, die da aufeinandertreffen.
Aber könnte man das nicht etwas forcieren mit dem Thema Verhältniswahlrecht? Ne? Macron hat ja gesagt, ich glaube in seinem Wahlprogramm stand das ja auch drin, ne? Eine Portion oder Dosis Verhältniswahlrecht wolle er einführen, hat er dann nie gemacht. Auch da die Frage, warum hat er das nie gemacht? Aber der Rassemblement National ist in diesem Zusammenhang ja interessant. Der hätte ja, also in der Vergangenheit, immer von Verhältniswahlrecht profitiert, ne? Weil er häufig durchaus aus Sicht der Partei akzeptable Stimmenanteile hatte, aber eben dann in der zweiten Runde immer rausgeschmissen wurde. Ja. Also jetzt bei den Parlamentswahlen bekommen haben.
Und wegen des Front Républicain.
Und wegen des Front Républicain, genau. Ja. Das heißt, der Rassemblement National und vorher Front National, jahrzehntelang haben die für dieses Verhältniswahlrecht gekämpft. Glaubst du, dass das, wenn Marine Le Pen tatsächlich in den Élysée-Palast einzieht, dass das dann der Moment ist, wo Frankreich dann ein Verhältniswahlrecht bekommt? Und vielleicht, ich weiß gar nicht, könnte man das jetzt noch vor der nächsten Parlamentswahl ändern?
Also ich glaube, auch da braucht es eine Zweidrittelmehrheit, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das muss natürlich auch durch den Senat, wo es andere Mehrheitsverhältnisse gibt. Da stehen ja jetzt im September auch die teilweisen Wahlen an. Also es werden neue Senatoren gewählt, ich glaube ein Drittel. Es gab ja Experimente mit dem Verhältniswahlrecht, ich glaube 1986, wenn ich mich richtig erinnere.
Auch das wohl wegen dem Front National, ne? Also ich hatte mal gelesen, ja, in einer Zusammenfassung, dass Mitterrand das genutzt hat, dieses Verhältniswahlrecht einzuführen, die bürgerliche Rechte zu schwächen.
Ja, so habe ich es auch in Erinnerung und das hat auch in dem Maße funktioniert, dass die bürgerliche Rechte Mandate verloren hat aber dazu geführt, dass der Rassemblement National oder damals Front National von Jean-Marie Le Pen wirklich plötzlich ziemlich viele Mandate bekommen hatte. Und ich glaube, das hatte eine gewisse Schockwirkung, sodass es lange nicht mehr angefasst wurde. Und mittlerweile, wenn ich diese Debatte richtig verfolge und auch den Leuten vom Rassemblement National in Interviews, teilweise in Gesprächen folge, sind die im Grunde sich so sicher, dass sie in der absehbaren Zukunft vom Mehrheitswahlrecht so stark profitieren werden, dass sie überhaupt keinen Anlass mehr sehen, dieses Wahlrecht zu verändern. Das ist ein Verfassungsrechtler aus Straßburg, wenn ich mich richtig erinnere, der im Zuge dieser Debatten mal sagte, dass man diese Dinge, ob jetzt die Verfassung der Fünften Republik oder auch das Wahlrecht, wirklich nur mit zitternder Hand, so schrieb er, anfassen sollte und vor allem nicht aus irgendwelchen parteipolitischen, taktischen Kalkülen, Denn wenn man das tut, dann wird es wirklich schwierig, weil dann der politische Gegner sofort vermutet, dass es hier Urteilnahme geht und in einer ohnehin extrem polarisierten Politik, Gesellschaft diese Dinge dann keine Akzeptanz haben. Deswegen glaube ich nicht, dass der Rassemblement National an das Mehrheitswahlrecht rangehen wird nach der Wahl. Zumal wirklich die führenden Figuren damit zu rechnen scheinen, dass sie mittlerweile genug professionelle Kandidaten haben in allen Wahlkreisen oder jedenfalls in den meisten, tatsächlich gute Chancen zu haben, auch dort in der zweiten Runde dann zu gewinnen.
Ich glaube, wir müssen für diese erste Folge auch nochmal auf die berühmt-berüchtigte Spaltung der Gesellschaft schauen, jetzt zum Ende hin. Die wird ja in Frankreich immer wieder beklagt, spätestens ja seit diesen Gelbwesten-Protesten. Es gibt in Frankreich, wenn man so will, so zwei Landkarten gleichzeitig, ne, bei Wirtschaft und Sozialstaat, links gegen rechts, bei Migration, Europa, Identität, Souveränität, offen gegen national. Ja. Also ist das vielleicht das Frankreich, das Macron hinterlässt, ein Land mit zwei ja, politischen Konfliktachsen, aus denen niemand mehr ohne weiteres eine Mehrheit bauen kann?
Ja, ich glaube schon. Und sein Versprechen war ja 2017 nach dem Wahlsieg, dass er dafür sorgen wollte, dass die Franzosen keinen Anlass mehr haben, für die Extreme zu stimmen. Das wurde mittlerweile häufig ihm sozusagen um die Ohren gehauen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ganz ähnlich übrigens auch hier die Parallele, wie die Versprechen von Friedrich Merz, die AfD zu halbieren. Also dieser Anspruch sozusagen mit guter Politik aus der Mitte heraus die Extreme zu bekämpfen, der offensichtlich in der Realität scheitert. Diese zwei Konfliktachsen gibt es. Emmanuel Macron selbst war ja nach seinem Wahlsieg im Grunde wirklich die Personifizierung einer dieser Achsen, nämlich das, was du offen und national.
Europa, pro-europäisch.
Pro-europäisch gegen national oder nationalistisch genannt hast. Damals diesen sehr pro-europäischen Wahlkampf geführt hat, ins Risiko gegangen ist tatsächlich, dann gewonnen hat. Und heute eben die große Frage, ob das die bestimmende Achse bleibt. Ich sehe beide Achsen auch schon im beginnenden Wahlkampf. Also die erste große Wahlkampfveranstaltung fand ja im August bei MEDEF, beim Arbeitgeberverband statt, Unternehmerverband, wo die Wirtschaft und die Finanzpolitik im Zentrum standen. Aber natürlich werden auch identitäre Fragen, also jetzt gerade tobt zum Beispiel ganz aktuell wieder der Streit um den Islam, Frage der Verschleierung im öffentlichen Raum, in Schulen, das kocht gerade wieder hoch. Auch das sind Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen werden.
Da geht es sogar um ein Verbot, ne, im öffentlichen Raum.
Das, glaube ich, vom Rassemblement National in den Raum geworfen wurde. Jetzt hat die Linksaußenpartei LFI daraufhin ins Spiel gebracht, dass das Verbot der Abaya, also eines traditionellen Gewands aus dem arabisch-muslimanischen Raum, dass das zurückgenommen wird. Das hatte Gabriel Attal als Premierminister umgesetzt oder als Bildungsminister, glaube ich, noch. Kurzum, es gibt diese zwei Konfliktachsen und ich glaube, das wird für uns und für alle Beobachter dieser Frankreich-Wahl auch eine ganz spannende, also es ist ein gutes Raster, diese Wahl zu verfolgen, immer sich zu fragen, ist das gerade ein Konflikt, der auf dieser rechts-links ökonomischen Achse, Kaufkraft, Löhne, Renten, also klassische ökonomische Themen, oder ist das ein Thema, was eben eher auf dieser identitären Achse sich abspielt, also wollen wir zurück in den Nationalstaat, wollen wir die europäische Integration im Gegenteil vorantreiben weiter, oder eben bei solchen Themen wie Zuwanderung, dem politischen Islam in Frankreich, den identitären Ängsten von Katholiken oder von der alteingesessenen Mehrheitsbevölkerung. Da glaube ich schon, dass diese zwei Konfliktachsen gute Geländer sind, durch diese Wahl zu hangeln. Und Stand heute würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ist vollkommen offen, welche dieser beiden Achsen am Ende entscheidender wird.
Ich möchte jetzt auch keine Prognose für diese Präsidentschaftswahl abgeben, ist ja noch lange hin. Und bei der 2017er Wahl, als Macron zum ersten Mal gewählt wurde, hätte man zu diesem Zeitpunkt, also im Mitte September 2016, ja auch wenig Geld auf einen Sieg von Emmanuel Macron gesetzt, ne?
Die alten Hasen hier in Paris, die schon mehrere Wahlen und vor allem die 2017er Präsidentschaftswahl mitbekommen haben und kommentiert haben, die warnen alle davor, zu früh sich zu sicher zu sein. Und das möchte ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, werden wir uns vielleicht zu Herzen nehmen, also dass wir uns da nicht zu früh festlegen in unseren Analysen.
Vielleicht die letzte Frage noch. Empfindest du den Wahlkampf denn als historisch oder auch als aufgeladener als vielleicht vorherige Wahlkämpfe?
Also aufgeladener schon, einfach weil mit großen Begriffen hantiert wird, ähnlich wie in der deutschen Debatte. Also Wir hatten ja mit der Sachsen-Anhalt-Wahl angefangen, steht häufig der Faschismus im Raum und das Ende der Demokratie, also wirklich sehr große Motive, die aber aus meiner Sicht, ist meine persönliche Sicht, die man nicht teilen muss, aber die doch ja ein bisschen zu groß sind. Also dafür, wie schwarz sozusagen die Szenarien an die Wand geworfen werden, ist die Debatte relativ entspannt und interessiert auch noch jedenfalls, glaube ich, relativ wenige Menschen in Frankreich. Also es ist bisher nicht so, dass die große Masse der Menschen wirklich begeistert oder nervös oder wie auch immer, aber jedenfalls aufmerksam diesen Wolten im französischen, beginnenden französischen Präsidentschaftswahlkampf folgt. Das wird sich mit Sicherheit ändern und spätestens, das vielleicht als Ausblick ganz zu Beginn, dann am 2. Mai, diese zweite Wahlrunde findet ja am 2. Mai 2027 statt, also einen Tag nach dem 1. Mai, der auch in Frankreich wirklich ein sehr aufgeladener und politischer Tag ist. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit der französischen Politik ein bisschen auskennen, die wissen vielleicht, dass am letzten Tag vor der zweiten Wahlrunde, auch vor der ersten Wahlrunde, kein Wahlkampf mehr stattfinden darf. Und ich habe in dieser Woche mit französischen Gendarmen geredet, die jetzt schon sich den Kopf zerbrechen, wie dieses Wahlkampfverbot am 1. Mai 2027 dann tatsächlich umgesetzt und durchgesetzt werden soll. Weil natürlich, wenn Marine Le Pen in die zweite Wahlrunde kommt und danach sieht es aus, ist hier mit Sicherheit Massenmobilisierung von Gewerkschaften und von linken Parteien und Verbänden geben wird. So viel dazu, aber da sind wir noch lange nicht. In den heißen Wahlkampf sind wir noch nicht gestartet.
Gutes Schlusswort tatsächlich, ne? Wir sind noch nicht in den heißen Wahlkampf gestartet, aber wir werden diesen Wahlkampf wirklich sehr eng und sehr kontinuierlich bis ja zur Stichwahl am 2. Mai 2027 verfolgen. Zumindest ist das unser Anspruch und unser Projekt. Nach 10 Jahren endet auf jeden Fall die Präsidentschaft Emmanuel Macrons. Er könnte dann in 5 Jahren nochmal antreten, wenn er will, aber fürs Erste ist die Ära Macron beendet dann. Viel schwieriger ist die Frage, was danach beginnt. Funktioniert die alte Mehrheitsmaschine der 5. Republik wieder? Gibt da ein großes Fragezeichen dahinter, wie wir in dieser Folge gelernt haben. Muss Frankreich lernen, mit mehr parlamentarischen Kompromissen zu leben? Ist das überhaupt möglich in Frankreich? Auch da waren wir jetzt in dieser Folge sehr skeptisch. Verändern sich irgendwann sogar die Institutionen? Gibt es eine 6. Republik? Auch das haben wir angesprochen. Kehrt links gegen rechts vielleicht zurück? Müssen wir auch nochmal in einer Folge thematisieren. Oder bleibt ausgerechnet Macrons politische Erbschaft bestehen, die große Konfrontation zwischen einem offenen europäischen und einem nationalen Frankreich? Auch eine Frage. Vielleicht ist deshalb die wichtigste Frage dieses Wahlkampfs gar nicht, wer ersetzt Emmanuel Macron, sondern was ersetzt Emmanuel Macron? Jakob, ich danke dir. Das war jetzt unsere erste Folge. Ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant.
Wir disziplinieren uns für die kommenden Folgen. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich wirklich auf das, was in den kommenden Monaten aus Frankreich auf uns zukommt und was wir da noch zu besprechen haben.